Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturaktivistin und freue mich tierisch auf meinen heutigen Gast Shaida Bazyar. Shaida und ich kennen uns schon einige Jahre, weil unsere Debüts im gleichen Jahr erschienen sind und wir ziemlich oft auf der Bühne zusammengesessen haben. Mit ihrem neuen Roman Drei Kameradinnen hat sie es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis geschafft und gehört inzwischen zu einer der wichtigsten jungen Autorinnen der deutschen Gegenwartsliteratur. Mitgebracht hat sie uns heute die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin Christine Nöstlinger, die Shaida schon früh und entscheidend geprägt hat. Christine Nöstlinger hat über 100 Bücher geschrieben, unzählige Preise bekommen, Generationen von Kindern und Jugendlichen beeinflusst, hat sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 politisch eingemischt und ist bis heute eine der wichtigsten Autorinnen auf ihrem Gebiet der Jugendliteratur. Wie immer findet ihr sämtliche Links und Verweise aus dem Gespräch in der Beschreibung dieses Podcasts und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem schönen und sehr ausführlichen Gespräch. Hallo liebe Shaida, herzlich willkommen!
Hallo, liebe Rasha, vielen Dank.
Ich freue mich total, dass du zugestimmt hast, hier mit mir zu sprechen.
Ja,
und du hast dir gewünscht oder vorgeschlagen, dass wir über Christine Nöstlinger sprechen, was ein fantastischer Vorschlag ist, weil es als Kinder- und Jugendbuchautorinnen, die uns ja eigentlich total geprägt haben, viel zu selten vorkommt, dass wir irgendwie drüber reden. Das ist voll toll. Und du hast mir direkt, als wir angefangen haben, uns auszutauschen, so viele Stichworte gegeben und so viele Assoziationen gehabt, auf die will ich alle gleich noch irgendwie zu sprechen kommen. Was mich als erstes interessiert, das interessiert mich ja immer bei meinen Gesprächspartnerinnen, ist ja, wann du das erste Mal so ein Bewusstsein dafür bekommen hast, wann sie dir begegnet ist. So. Mhm. Weil als Kind haben wir ja, also als Kinder haben wir ja relativ wenig Bewusstsein für Autorinnen, ne? Also eher so für Geschichten. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Lieblingsbuch war als Kind sehr lange Das kleine Ich bin ich. Und ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gemerkt habe, dass das eine Autorin hat, also dass Mira Lobe, die Schöpferin des Ich bin ich. Es war immer nur das Ich bin ich und dieses Buch, das grüne Buch mit diesem pinken Tier drauf. Mhm. Und kannst du das noch so nachvollziehen oder dich erinnern?
Ich glaube schon, ich glaube auch, dadurch, dass ich ältere Schwestern hatte, gab es schon immer so einen kleinen Kult um AutorInnen. Also ich glaube, das habe ich tatsächlich schon früh verstanden oder vielleicht ging es auch von meinen Eltern aus, dass so einzelne AutorInnen so ihr Standing hatten im Bücherregal. So, und das waren halt vor allen Dingen Kinderbücher oder Jugendbücher und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass meine Eltern einfach oder mein Vater vor allen Dingen mit diesen Büchern auch Deutsch geübt haben und das auch benutzt haben, um mit den Kindern zu connecten, aber auch um die eigenen Sprachkenntnisse zu erweitern. Und das war dann viel Erich Kästner, Michael Ende, Astrid Lindgren und Christine Nöstlinger Bücher hatten wir selber gar nicht so richtig viele. Also wir hatten sowieso nicht so wahnsinnig viele Bücher, aber schon so ein paar. Christine Nöstlinger wohnte für mich einfach in unserer Stadtbücherei in Hermeskeim. Und da gab es auch, also auch diese Bücherei war relativ klein eigentlich, so ein Raum. Und da gab es aber so ein ganzes Regal Nöstlinger. Und es war so ein Fundus. Also es war klar, da gucken meine älteren Schwestern rein. Es waren ja auch viele Jugendbücher vor allen Dingen. Und es war irgendwie auch klar, wir bauen uns irgendwie diese Person so, wer die so ist. Und ich glaube, meine erste literarische Begegnung mit ihr hatte ich, als meine eine Schwester mal einen Übernachtungsgast hatte. Für zwei Nächte. Meine älteste Schwester uns, man nennt mich Ameisenbär, vorgelesen hat jeden Abend. So sehr aufopferungsvoll, das ganze Buch. Ich war da wahrscheinlich so 5. Ich habe wahrscheinlich nicht viel verstanden, aber es hat so großen Spaß gemacht, weil es auch einfach sehr lustig war und weil das sowas war, was wir halt alle cool fanden. Und ab da war das so ein, für mich war das so eine richtige Person tatsächlich. Also widerlegt jetzt natürlich alles, was du eigentlich in deiner Frage drin hattest, aber und so Grundschulalter war für mich auch immer cool, mit den besten Freundinnen so einmal die Woche halt dahin zu gehen in die Bücherei. Das war unser Event. Ich versuche immer, das wertfrei zu machen, aber natürlich muss ich es irgendwie einordnen und mir denken, okay, das ist schon auch gar nicht so selbstverständlich, dass das irgendwie so ein Highlight für dich ist. Das sagt natürlich auch ein bisschen was über deine Umgebung oder so über deine Möglichkeiten aus, wenn das so ein Ding ist. Und ich glaube, wir waren so ab Grundschulalter, war so, welches Nöstlinger Buch wer gelesen hat. Und da ging es teilweise auch so ein bisschen darum, wie schmutzig das denn schon war, so, weil sie ja auch überhaupt gar keine Scheu hatte, irgendwie Sexualität von ihren Figuren zu beschreiben und so. Oder ja, wie heftig, wie krass es war, weil sie ja auch einfach viele Abgründe zwischen Elternbeziehungen zum Beispiel beschreibt. Und das hatte schon so ein bisschen was Teenie-mäßiges unter uns. Wir waren so 8 oder 9. Aber es war wichtig, welches hat man gerade gelesen, welches will man lesen und so. Ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass ihr Foto hinten drauf war, dass sie eine Frau war, bestimmt auch. Und ich weiß noch, dass ich dann immer gerechnet habe, wie alt sie eigentlich ist. Und so zu der Zeit war sie dann wahrscheinlich so in ihren 60ern. Und ich habe immer gedacht, ich muss mich doch irren. Ich habe immer nochmal nachgerechnet, habe immer gedacht, Quatsch, ich kann doch nicht so alt sein, 60 ist meine Oma. So, weil sie für mich sowas, also klar waren die Bücher auch nochmal älter als ich, so, das ist ja auch nochmal klar, lagen ja auch nochmal irgendwie 15 Jahre mindestens dazwischen. Aber für mich war klar, das muss doch irgendwie so eine junge, vitale Frau, so eine 20-Jährige oder so sein, die so schreibt.
Aber es ist total interessant. Du hast jetzt natürlich schon direkt in den ersten 2 Minuten so viele Stichworte gegeben, auf die ich irgendwie gerne eingehen würde, weil also das erste Ding, was du sagst, ist halt so dieses in die Stadtbücherei gehen. Ne? Mhm. Das finde ich so schön, dass das bei dir auch so eine große Rolle gespielt hat. Also jetzt mal jenseits von Christine Nöstlinger, sondern einfach so dieses Event, dahin zu gehen und sich diese Bücher, die dann in diesem Regal stehen, anzugucken, auszuleihen, sich darüber auszutauschen. Weil es war bei mir auch, also die Stadtbücherei, ich bin ja in Gladbeck groß geworden, du in Hermeskeil, das sind alles kleine Städte mit echt kleinen Stadtbüchereien. Also unsere kam mir damals wahnsinnig groß vor, aber als ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal seit Jahren mal wieder da drin war, habe ich gedacht, so, boah, es ist wirklich klein hier. Und dass die für diese Größe so wahnsinnig viel Fundus für so Kinder geboten haben, auch bei uns halt auch Kassetten, also Hörspielkassetten und Spiele und so, das finde ich total toll. Und also ohne die Stadtbücherei hätte ich so vieles überhaupt gar nicht mitbekommen. So. Also,
ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich glaube halt auch, dass es viel daran liegt, wer die Büchereien führt. Also bei uns, die war sehr liebevoll geführt und ich glaube, dass die Person, die das damals gemacht hat, die das heute immer noch macht, die das großartig macht,
da
auch einfach ein Händchen für hatte. So, hier ist wenig Platz, hier ist wenig Raum, aber das, was hier steht, das muss halt irgendwie auch abholen können. Und also ich weiß einfach noch genau, welche Bücher wo standen. Wir haben ja da auch einfach Zeit verbracht. Das wäre nicht reingehen und Buch holen, sondern wir haben uns die ja gezeigt. Wir haben uns Cover ewig lange geguckt. Wir haben ja auch mit einer Muße entschieden, was wir als nächstes lesen. So was man als Erwachsener wahrscheinlich auch gar nicht kennt. Heute weiß ich entweder, was ich will oder ich muss jetzt irgendwie kurz einen Prozess machen. Aber mit einer Muße ausgesucht, zurückgestellt, angeguckt, erzählt, sich drüber lustig gemacht. So. Deswegen weiß ich auch einfach noch genau, was wo stand und wann ich es mir wie ausgeliehen habe und dann halt teilweise auch einfach öfter. Also ich habe eine Weile in allen Osterferien alle Asterix-Bände ausgeliehen. Das war irgendwie so ein Ritual. Ich habe immer zu den Weihnachtsferien immer Louisa May Alcott's Little Women ausgeliehen. Das war mein Weihnachtsritual, passt ja auch ganz gut. So, also es hatte ja auch einfach was, dadurch wahrscheinlich, dass es nicht so viel gab, vielleicht hätte man es auch sonst gemacht, glaube ich, aber nicht, so dass man sich so zu Hause drin gefühlt hat, dass man halt alte Bekannte nochmal mit nach Hause genommen hat. So, hey, mit dir war's cool, komm doch nochmal mit. So.
Ja, also ich kann das, bei mir war es ganz genauso. Also wir hatten auch in der Stadtbücherei in Gladbeck so eine kleine Hörstation für Hörspielkassetten.
Oh.
Und dann konnte man immer mit der, also es gab ja dann nur die Hüllen, die auf diesen Regalen standen, damit niemand die Kassetten klaut. Und dann konnte man immer mit der Hülle zu der netten Dame an der Theke gehen und sagen, ich möchte das jetzt gerne hören. Und dann hat sie dir einen Kopfhörer gegeben und gesagt, so, geh mal auf der Hörstation bei Steckdose Nummer 4. Und dann hat sie das Ding da eingelegt und dann konntest du da einfach die ganze Zeit sitzen und diese Hörspielkassetten hören.
Wow.
Und dann standen daneben die, ja, es war total schön. Ich hoffe wirklich, dass es das immer noch gibt. Das wäre so toll. Also ich breche auch immer, also wenn ich irgendwie Veranstaltungen habe und so, ich breche immer Bahnen für öffentliche Bibliotheken, weil das für mich so ein wahnsinnig wichtiger Ort war. Auch so, weiß ich nicht, ich meine, ich kam halt auch nicht aus einem Haushalt, wo jetzt Geld im Überfluss da war. Also so diese ökonomische Realität zu sagen, ich habe hier einen Zugang zu irgendwie Geschichten. Das war total, also ich habe das damals so nicht begriffen, aber im Nachhinein glaube ich, das war so ein großes Privileg und so hat so viel gemacht mit mir. Und eben auch, also du hast großes Glück, dass du mit deinen Freundinnen da hingegangen bist. Das war bei mir nicht so. Ich bin da jeden Samstag alleine hingefahren mit meinem Fahrrad und habe mir so den Korb vollgeladen mit Büchern. Und das war so ein Ort, an dem war irgendwie alles gut. Also wo halt irgendwie in der Schule und zu Hause vielleicht nicht so viel gut war. Und deswegen habe ich da auch so viel Zeit verbracht. Also, und da habe ich sie alle kennengelernt, die Nöstlingers und die Astrid Lindgrens bei mir ganz viel, Honey und Nanny dann später. Ja. Und Anne of Green Gables war für mich ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Titel. Aber jetzt sind wir schon so voll in der Kinderliteratur-Nostalgie irgendwie drin. Da wollten wir eigentlich erst später drüber sprechen. Aber es macht überhaupt keins. Ich finde es irgendwie voll gut, weil dieses Ding, das ja, also das war jetzt zum Beispiel auch eine Sache, die du mir geschrieben hast, ist ja, dass du hast so eine große Leidenschaft für eben Christine Nöstlinger, was ich jetzt auch gemerkt habe, als wir im Vorhinein uns so viel ausgetauscht haben und dass da so viele Erinnerungen und Assoziationen passieren. Und hast mir aber auch geschrieben, dass du dich eigentlich nie über sie austauscht, weder in deinem Beruf als Schriftstellerin und dass der Name auch eigentlich nie fällt, wenn es um Literaturgespräche geht, auch in der Uni früher, also später als Erwachsene nicht. Was glaubst du, was ist das? Warum ist die Kinder-Jugendbuchliteratur immer eher so ein bisschen unter ferner Liefen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Ne? Es gibt ja nie Rezensionen im Radio oder so, höchstens mal so Sondersendungen. Und wenn wir uns jetzt hier so austauschen, habe ich das Gefühl, das war so die wichtigste Zeit eigentlich als Leserin für uns.
Ja, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, wie wir auf Kinder gucken. Also Kinder werden ja auch, die Pandemie hat das ja auch nochmal wirklich schmerzhaft deutlich gemacht, nicht als so richtige Teile einer Gesellschaft wahrgenommen, sondern die sind ja irgendwie immer auch da. So, für die muss man halt irgendwie schnell irgendwelche Lösungen finden. Und die sind keine vollwertigen LeserInnen so richtig, sondern die sind halt Leute, die man irgendwie formen muss. So, alles. So, als würden die auf die Welt kommen und wären einfach nur scheiße und dann müsste man die irgendwie richtig formen. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr wirklich der Stand der Wissenschaft. Oder ich glaube, wer heute Kinder erzieht, weiß auch, dass das so nicht ist. Aber ich glaube, dass das Gros der Gesellschaft immer noch denkt, Kinder müssten in irgendeiner Form vor bösen Einflüssen geschützt werden. Ist klar, müssen sie natürlich auch, aber nicht vor der Realität, nicht vor dem Bösen, was die Realität hat. Und Kinder haben deswegen keinen Anspruch darauf, etwas Vollwertiges, Schönes, Künstlerisches oder etwas Lustiges oder einfach etwas sehr Wahres zu bekommen. Und das passiert in allen Hinsichten und ich glaube, dass das auch mit der Literatur, die für Kinder gemacht wird, so passiert und dass deswegen die Leute, die irgendwie über schöngeistige Dinge reden, auch gar nicht richtig auf die Idee kommen, dass das, was man für Kinder macht, in irgendeiner Form Wert haben könnte. Und Christine Nöstlinger hat dazu auch immer mal wieder was gesagt oder geschrieben in Interviews. Also ich habe das jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch erst gemacht, mich wirklich damit zu beschäftigen, was hat denn sie selber eigentlich gesagt? Oder ganz grob, ganz entfernt, wer war es denn überhaupt? Weil wie gesagt, ich glaube, dass auch das, was mit so klassistischen Strukturen zu tun hat, dass ich zwar eigentlich als Kind einen großen Fundus an Geschichten und an Namen hatte, aber ich hatte überhaupt nicht den Weg, diesen Fundus irgendwie in meinem Umfeld zu thematisieren und mitzunehmen. Also ich wäre in meinem Studium in Hildesheim gar nicht auf die Idee gekommen, AutorInnen zu nennen, die ich davor gelesen habe, weil für mich klar war, hier gibt es richtige AutorInnen und es gibt sonst gar nichts und die richtigen AutorInnen kannte ich nicht oder ich musste irgendwie so tun, als würde ich sie mögen oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass irgendjemand dort Nöstlinger kennt. Also so, ich glaube, dass das auch eigentlich, wenn wir über Codes oder über Habitus reden, auch oft irgendwie so ein Ding ist, gar nicht zu wissen, wie kann ich denn mein Wissen hier einbringen, weil man gar nicht weiß, ist mein Wissen hier akzeptiert oder nicht, obwohl es das natürlich wäre. Ich glaube, es wäre total cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Auch im ersten Semester schon. Ich glaube, es hätte dafür schon offene Ohren und Arme gegeben und bestimmt 10 Leute, die gesagt hätten, mag ich auch und so weiter. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen oder den Mut muss man auch einfach erstmal haben. Auf jeden Fall, Nöstlinger selbst hat dazu in verschiedenen Reden und Aufsätzen und so auch immer wieder laut drüber nachgedacht und ich habe da auch das Gefühl, dass das, was ich jetzt gesagt habe, da drin auch viel drinsteckt, nämlich dieses, was wollt ihr denn eigentlich von den Kindern? So, ihr wollt denen irgendwie die Realität nicht zeigen, sie sollen aber brav sein, dann baut ihr denen brave Literatur, brave Geschichten, also sowas wie Nesthäkchen und so weiter und ich glaube, dass sie selber einfach so eine Coolness hatte, so eine Abgeklärtheit, so einen ehrlichen Blick auf die Welt, dass ihr das überhaupt nicht eingefallen wäre, solche Bücher zu schreiben. So, also ich glaube, das hätte sie gar nicht gekonnt, also abgesehen davon, dass sie das natürlich auch auf gar keinen Fall gewollt hat, ich glaube, das hätte die auch gar nicht gepackt, weil die einfach so viel zu nüchtern, so mit so einer Einzigartigkeit, finde ich, einfach auch auf die Welt geschaut hat. Und das springt einen in den Kinder- und Jugendbüchern an. Also wenn ich sie heute in die Hand nehme und das lese, denke ich einfach, wow, also was, also das ist so ein Blick, den kann man auch nicht kopieren oder so, den kann man nicht nachmachen. Das ist so, ich glaube, irgendwie innerhalb von 3 Generationen vielleicht 2 Leute, die so sind, die so gucken können. Und wenn man Glück hat, schreiben die.
Das ist total schön, was du gerade gesagt hast, dass wenn man Glück hat, schreiben die auch noch. Das, kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn Nöstlinger oder Lindgren nie geschrieben hätten? Das wäre, ich meine, wir wüssten es ja dann nicht, aber wie viel ärmer wäre die Welt?
Ja, und wie viel unselbstbewusster wären sehr viele Kinder und sehr viele Menschen. Also, weil das Schöne an Lindgren ist ja auch, dass sie so viel Raum für kindliche Gefühle gegeben hat. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es oft so abgestempelt wird als, ach ja, die hat ja über heile Welt geschrieben und so, also so Bullabü, Madita. Und in meiner Wahrnehmung als Kind und auch als Erwachsener stimmt das überhaupt nicht. Also klar war die äußerliche Welt heil. Ja, mein Gott, es gibt halt auch äußerlich heile Kinderwelten. Aber das, was die Kinder erlebt haben und gefühlt haben, ist hochgradig emotional und komplex. Madita hat so viel Mitgefühl mit ihrer Umwelt. So, da geht es so viel darum, wie kann man Abbe unterstützen. Es ist so hart, weil ich das als Kind so kannte, so überwältigende, krasse Gefühle zu haben, aber nicht so richtig Raum dafür, weil die Kinder eigentlich nicht leiden sollen. Und auch in dem behütetsten Haushalt, also emotional behütetsten Haushalt, eigentlich nicht so richtig Raum ist für so kindlichen Schmerz. Und das hat ja Lindgren gerockt, ohne Ende. Also ich glaube, dass viel, viel abgestumpftere Generationen entstanden wären ohne sie. Und ohne Nöstlinger auch, weil Nöstlinger macht das natürlich ganz, ganz anders. So vollkommen anders. Und er hat aber, glaube ich, einen ähnlichen Effekt. Und das ist das satteste Selbstbewusstsein, was einer anspringt in diesen Jugendbüchern. Also Gretchen Sackmeier oder man nennt mich Ameisenbär. Obwohl das ja so Outsider-Figuren sind. Die haben eigentlich in der Welt von Jugendbuch überhaupt keinen Grund, selbstbewusst zu sein. Die sollen leiden. Gretchen Sackmeier ist dick, ihre Familie ist dick. Die sollen bitteschön Mitleidsfiguren sein. Oder was habe ich nicht als Jugendliche auch Bücher gelesen über dicke Protagonistinnen? Ich war nicht dick, es hat mich trotzdem interessiert. Und das waren immer Mitleidsfiguren. Die mussten sich immer irgendwie finden, die mussten entweder abnehmen oder die mussten lernen, dass es ganz toll ist, dick zu sein. Also es war nie ehrlich. Christine Nöstlinger, ich glaube, man kann ihr viel vorwerfen so in der Hinsicht. Ich glaube, dass sie vieles auch gemacht hat, was ich eigentlich nicht cool finde. Was man ihr aber auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass sie ein vollkommen, also das Wort ehrlich wird jetzt sehr oft fallen, einen vollkommen ehrlichen Blick darauf hatte zu sagen, ja, du bist Gretchen Sackmeier, deine Familie ist dick, die Gesellschaft wird dir das Leben zur Hölle machen, das ist blöd, du musst Wege da rausfinden. Aber diese Figuren waren nie dafür da, damit wir jetzt vor Mitleid zerfließen. So, die waren einfach dafür da und die waren vollkommen cool, indem, dass sie einfach gezeigt wurden. Ich habe ein ganz cooles Zitat, was Nöstlinger selber gesagt hat, darf ich das einmal kurz vorlesen, das ist ganz kurz.
Bitte, bitte.
Also, weil da war ich so froh, dass ich das von ihr gelesen habe, weil ich so dachte, ja, man, genau so. Da schreibt sie, also es ist eine Rede von 92, das hat sie an der Frankfurter Uni gehalten, jeder hat seine Geschichte. Und sie sagt, und hast du es nicht gesehen, stilisierten mich wohlgesonnene Medienmenschen zum Anwalt der Kinder hoch, was wahrlich übertrieben war, weil ich ja Kindern bloß Geschichten aus ihrem Alltag erzählte, ohne sie zu belügen und ohne die Wirklichkeit zurechtzubiegen. Allerdings, und das war mein einziger spezieller Anspruch an die Kinderliteratur, nur die Geschichten zu erzählen, die Sehnsucht wecken, Hoffnung zulassen und Möglichkeit sind, nicht ausschließen. Und da war ich so froh, dass das bei ihr drinsteckt, weil sie ja auch keine übertriebenen, hoffnungsspendenden Geschichten macht. Es geht ja nicht um Happy Ends, es geht nicht um ein Alles wird gut. Und trotzdem ist alles mal so, man fühlt sich trotzdem so wohl in diesen Büchern. Es ist so klar, es gibt Optionen, den Figuren passiert was so.
Ja, ich habe jetzt, also für mich war Nöstlinger, die kam für mich erst ein bisschen später in mein Leben, muss ich sagen. Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen, bis ich 11 war. Und die Kinderbücher, die wir in der Zeit bekamen, waren halt immer Sachen, die meine Großeltern uns dann irgendwie geschickt haben oder in den Ferien mal gekauft wurden oder so. Und Nöstlinger kam dann erst eigentlich, als ich dann hier in Deutschland so heimisch geworden bin, also eben mit 11, 12. Mhm. Und deswegen diese frühen Sachen, die kannte ich auch alle gar nicht, als du mir irgendwie deine Liste mit den ganzen Assoziationen geschickt hast. Was ich ganz schön fand, ist übrigens, dass du sogar einen Vorlesewettbewerb mit ihr gewonnen hast. Welche Klasse war das? Weißt du es noch?
Sechste Klasse, das weiß ich noch, weil ich 3 Jahre davor schon aufgeregt war, weil in der 6. Klasse der Vorlesewettbewerb kommt und ich den unbedingt gewinnen wollte und geübt habe. Und genau, ich habe die Runde in der Schulklasse habe ich gewonnen und dann die Runde an der Schule auch. Und dann ging es aber auf Kreisebene und dann bin ich rausgeflogen. Das war hart. Auch an dieser Stelle, ganz kurz an alle, die damals dafür verantwortlich waren, war nicht cool, dass da englische Wörter in dem ungeübten Text drin waren, weil ich hatte einfach noch gar kein Englisch. So. Schlechte Verliererinnen finden immer am Ende nochmal was, was man hätte anders machen können.
Ja, das ist aber auch gemein, weil also ich meine, du bist weitergekommen als ich. Ich bin schon auf Klassenebene rausgeflogen. Also, aber ist auch okay. Ich war einfach keine gute Vorleserin.
Bin was
ich
hast du gelesen? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaub, also dieses Vorlesen war für mich halt hochgradig traumatisch und als wir damals mit unseren Lesereisen angefangen haben, ich habe so wahnsinnig geübt, das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen, wie ich hier zu Hause gesessen habe und mich selber aufgenommen habe, um zu hören, wie ich vorlese, dass ich nicht zu schnell lese und so. Also dieses Vorlesen hat für mich was unglaublich Traumatisches gehabt. Inzwischen kann ich es ein bisschen besser, aber ich muss mich immer vorbereiten. Also.
Aber ich glaube, es ist cool, dass du sagst, ich glaube, eigentlich habe ich das schon von mehreren AutorInnen gehört. Und es ist sowas, was so, also was jeder so ein bisschen halt macht und dann hinterher nicht erzählt, weil warum auch? Und eigentlich ist es, glaube ich, ganz cool, das zu wissen.
Ja, also ich finde halt diese, aber das ist mal nochmal ein ganz anderes Thema, halt dieses, wie wir uns auf der Bühne verhalten, dass man das halt auch wirklich üben muss und dass das ja, eben nichts ist, was jedem so in die Wiege gelegt ist. Also ist halt ja nicht jeder ein naturgemäßer Entertainer oder eine Entertainerin und also ich kenne sehr viele Autorinnen, die das genießen. Ich zum Beispiel gehöre da gar nicht zu. Also für mich ist das sehr anstrengend. Aber wie gesagt, anderes Thema. Kommen wir zurück zu Frau Nöstlinger. Aber es ist schön, wir werden immer weiter so Kreise drehen und so. Was ich total gerne wissen würde, du hast jetzt schon so viele Titel auch genannt, so welches ist denn so das Wichtigste? Kannst du es überhaupt sagen für dich? Oder gab es wahrscheinlich so in deiner Lesebiografie zu einer Zeit war das eine das Wichtige, dann kam später was anderes dazu. Also du hast gerade von Gretchen Sackmeier schon gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch mal was vorlesen, wenn du Lust hast.
Ja, das ist vielleicht ganz cool, tatsächlich, weil ich glaube, ich würde aus, man nennt mich Ameisenbär vorlesen, weil das ist, vielleicht muss man das auch kurz nochmal zusammenfassen,
bitte.
Die Hauptfigur Tesi ist nämlich eine Person, die grundsätzlich als nicht schön wahrgenommen wird. Das checkt sie erst ab einem gewissen Alter, und hat eine sehr schöne Schwester. Und alles wird eher so, also auch das, weißt du, auch das klingt direkt so nach so einer Leitgeschichte. So, sie wird halt gemobbt in der Schule, sie hat große Probleme mit ihren MitschülerInnen. Ich finde aber, wenn man Tesi zuhört und sich Tesi anguckt, dann gibt es da gar nicht so viel mitzuleiden. Aber eine Sache, die ich über Tesi vorlesen möchte, eine Stelle. Da weiß ich nämlich noch, dass mich das als Kind so beruhigt und gefreut hat, das in einem Buch zu lesen. Wobei ich das nicht eins zu eins hatte, nämlich es geht um das Träumen. Vor sich hin träumen war Tesis liebste Freizeitbeschäftigung. Jeden Tag einmal am Nachmittag auf dem Schaffell und einmal am Abend im Bett vor dem Einschlafen gestattete sie sich einen Traum. Die Träume, die sie sich da zusammenträumte, waren viel schöner als die Träume, die sie in der Nacht hatte, wenn sie schlief. Die wachen Träume hatten immer den gleichen Anfang. Immer fuhr Tesi mit ihrem Papa im Auto auf der Autobahn und ein Auto kam ihnen entgegen, ein Geisterfahrer. Der Papa hupte und hupte, aber ausweichen konnte er nicht, weil neben ihm auf der anderen Fahrspur auch ein Auto war. Dann krachte der Geisterfahrer in das Auto vom Papa hinein, Tesis Kopf schlug gegen die Windschutzscheibe, sehr viel Blut lief über ihr Gesicht. Ein Rettungsauto kam, Tesi wurde auf eine Trage gelegt und weggefahren und mit Tatütatü zu einem Krankenhaus und in einen Operationssaal gebracht. Viele Ärzte in grünen Kitteln arbeiteten stundenlang an ihr herum und hinterher lag Tesi mit einem riesigen weißen Verband um den Kopf in einem Spitalsbett. Nur ihre Augen schauten aus dem weißen Verband heraus. Und dann kamen viele Ärzte zu Tesi und sagten, wir haben uns sehr bemüht und dein Gesicht so gut als möglich zusammengepflegt. Und dann nahmen sie Tesi den Kopfverband ab und eine Krankenschwester reichte Tesi einen Spiegel und Tesi schaute in den Spiegel und erblickte darin eine wunderschöne Tesi, eine mit kleiner Nase und viel Kinn. Und die Augen standen auch nicht mehr so eng beieinander. Ein paar dünne rote Narben waren zwar noch im schönen Gesicht, aber die Ärzte schworen, dass die Narben in 2-3 Wochen verschwunden sein würden. So fingen Tesis Träume immer an. Wie sie dann weiterging, war ganz verschieden. Aber auf alle Fälle ging sie sehr schön weiter, weil das Leben wunderbar ist, wenn man kein Ameisenbär mehr sein muss. Oh, ich habe mich so gefreut, das als Erwachsene auch nochmal zu lesen, weil ich genau wusste, wie ich das als Kind gelesen habe. Also so, es ist ja auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich habe mich nicht als hässlich wahrgenommen. Ich hatte nicht eins zu eins diesen Traum, aber darum ging es ja auch gar nicht. Man transportiert ja beim Lesen, das ist ja das Schöne. Es ging einfach darum, dass das so erzählt wird als ein, man macht das, man legt sich aufs Bett und man träumt, man stellt sich Sachen vor und dann geht es einem gut. Das habe ich natürlich auch gemacht und es war so schön, dass das mal in einer Geschichte so ritualisiert wurde, als etwas, was Tesi aktiv betreibt. Und das hat mich, glaube ich, ab dem Moment, ab dem ich es gelesen habe, also wie gesagt, nicht damals als Fünfjährige bei Übernachtungspartys, sondern irgendwann als Achtjährige mit sehr viel mehr Verstand, irgendwie das so ernst nehmen. Und auch da finde ich es so cool, dass Christina Nöstlinger da überhaupt keine Scheu hat, ihre Figur so etwas moralisch Fragwürdiges träumen zu lassen. So, weil eigentlich muss man ja lernen, dass es nicht um Schönheit geht und so weiter. Ja, natürlich nicht, aber natürlich träumt man trotzdem davon, wenn man als Ameisenbär bezeichnet wird. Da ist gar nicht, da schwebt nicht dieses Ideal, diese pädagogische Botschaft darüber, wie es eigentlich sein soll. Also da wird nicht das Ideal erzählt, sondern wird halt einfach die Klarheit benannt. Natürlich träumt Tesi, das ist doch cool, hilft ihr. Lass ihr halt träumen, macht ja auch total Sinn, auch mit diesem Intro. So, heftiger Unfall, schönes Gesicht.
Ich habe mir ja auch im Zug jetzt der Vorbereitung, weil ich dann eben gemerkt habe, wie wenig Nöstlinger mir eigentlich so präsent ist jetzt in meinem Erwachsenenleben. Also als Fußnote dazu kann ich sagen, das Einzige, was mir wirklich nach wie vor total präsent war, als du das Stichwort gegeben hast, war Zwerg im Kopf. Das habe ich, glaube ich, gelesen, als ich 12 war oder so, also sprich, als wir schon hier in Deutschland waren. Da geht es um Mädchen, die einen Zwerg im Kopf hat und dem erzählt sie immer alle Probleme, weil die Eltern sich scheiden lassen oder haben scheiden lassen. Und da habe ich auch gemerkt, dass mich das auch abgeholt hat, weil für mich war ja eben das Problem, dass ich auf einmal in einem Land saß, was ich nicht kannte und keine Freunde hatte in der Schule und irgendwie gefühlt mit niemandem darüber sprechen konnte zu Hause, weil so viele andere Probleme irgendwie da waren. Und das hat mich schon auch abgeholt. Aber in der Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch habe ich mir zum Beispiel nochmal Gretchen Sackmeier auch vorgenommen und muss auch sagen, das finde ich ganz schön krass. Also diese Kleinigkeit, wie die Mutter dargestellt wird, gerade am Anfang, sie geht auf ein Klassentreffen und kommt von dem Klassentreffen zurück und auf einmal trinkt sie nur noch Tee und kocht geschmacklosen Blumenkohl am Abend. Und die Kinder beschweren sich, weil montags ist doch immer Pfannkuchentag. Und warum gibt es denn auf einmal nur diesen geschmacklosen Blumenkohl? Und das Ganze wird halt ein paar Mal durchgespielt, sodass du eben verstehst, auch als ganz junge Leserin, dass das jetzt kein Zufall ist, dass die jetzt nur mal kurz Tee trinkt und sie redet auch gar nicht mehr. Also es wird dann erzählt, dass sie nur noch Mpf sagt, wenn sie angesprochen wird von den Kindern und vom Vater und so. Und das, was du gerade gesagt hast, dass sie ja im Grunde genommen jetzt, also vielleicht aus heutiger Sicht gesehen, pädagogisch eher nicht so wertvoll ihre Geschichten ansetzt und erzählt, finde ich das aber viel, viel wirksamer, diese Geschichte, auch das, was du gerade erzählt hast von dem Ameisenbär und Tesi und auch diese Geschichte mit Gretchen Sackmeier, das halt so eindringlich irgendwie erzählt zu bekommen, so als wäre es halt so nebenbei, aber halt methodisch immer eben wiederholt, dass du schon verstehst, dass hier was passiert ist, so, ohne dass dir halt so mit dem Zeigefinger drauf gezeigt wird.
Ja, und auf jeden Fall.
Hast du, also natürlich, aber du hast dieses Lesen als so früher Mensch, hat dir das auch geholfen, Worte zu finden für das, was bei dir so passiert? Also so innerlich und irgendwie äußerlich in deiner Welt, in deiner Innenwelt?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube vor allen Dingen, weil das so eine sehr direkte Form des Sprechens ist. So, die ist jetzt nicht auf Rhythmus und Poesie bedacht, obwohl sie, glaube ich, auch das erfüllen würde, sondern da geht es um die Direktheit. Und das ist eigentlich für mich immer eine Form des Schreibens gewesen, die mir sehr nahe liegt. Also ich glaube, das kann ich auch einfach sehr gut von der Hand. So, irgendwie ist es ja auch immer abhängig von dem Roman, wie lasse ich meine Figuren sprechen. In meinem ersten Roman war das zum Beispiel einfach gar nicht so, war dafür nicht der Platz, so ein direktes, bisschen schnottriges Alltagssprechen reinzubringen. Aber ich mache es trotzdem sehr gerne. Es ist für mich eher so ein Kurzgeschichtenschreiben vielleicht. Und da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das ein Nöstlinger Einfluss ist, dass ich das irgendwie so Teil meines Tons gemacht habe oder auch so die nicht übertriebene, aber trotzdem vorhandene Nennung von Schimpfwörtern oder von so Umgangs, so ein bisschen Teenie-Wörtern vielleicht auch. Das wirkt auch manchmal befremdlich, wenn man es jetzt liest, weil das halt einfach keine Wörter mehr sind, die man heute benutzt und weil ich da auch so ein bisschen immer so eine Skepsis habe, ob Nösslinger die auf coole Art eingesetzt hat oder nicht oder ob das vielleicht auch ein bisschen fehlgeschlagen ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber dass sie es gemacht hat, war halt cool. Und ja, auch die Art, wie die Figuren miteinander sprechen, sie hat es in einem Interview mal gesagt, da wurde sie gefragt, warum sie denkt, dass Kinder und Jugendliche ihre Bücher mögen. Und sie hat sowas geantwortet, wie sie glaubt, dass Jugendliche das mögen, weil die Jugendlichen in Büchern eigentlich so reden wie Erwachsene, aber halt so ein Jugendlichenleben führen mit jugendlichen Problemen. Mich hat das erst extrem erschrocken, weil ich dachte, hä, die reden doch nicht wie Erwachsene, dann würde man das doch nicht mögen. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt schon. Also die Teenies, die Pubertierenden, die sind eigentlich immer 3 Schritte weiter, als sie eigentlich sein müssten. Aber deswegen folgt man denen so gerne, weil sie so wirken wie so, als würden sie die Lage aber im Griff haben und beherrschen, auch wenn sie natürlich total irgendwie schlecht und unfair behandelt werden von allen um sie rum. Und das finde ich eine sehr schöne Diskrepanz, die total gut funktioniert. Und das habe ich, glaube ich, in meinem Schreiben irgendwie auch aufgenommen, so ein Figuren, die in ihrem Blick auf die Welt eigentlich immer ein bisschen klüger sind als das, was sie machen, wie sie handeln, wie sie auf andere gucken. Aber das bleibt eben immer in ihrem eigenen Kopf drin. Das geben die nicht nach außen. Aber für sich selber sind sie die stillen, sehr viel klügeren BeobachterInnen. So. Ich glaube, dass diese Diskrepanz schon sehr cool ist, um Nöstlingers Geschichten zu folgen. Und das war mir nicht klar. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass das ja einfach ein sehr deutlicher Wiener Dialekt ist, der da irgendwie drin ist in den Büchern. Ich weiß noch, dass meine Freundin und ich das überhaupt nicht kannten. Wir konnten es auch gar nicht richtig einordnen, aber wir haben es halt versucht. So, ich weiß gar nicht, im welchem Buch ist, da steht immer aber Schnecken. So, also ne, so wie statt drauf gepfiffen, ich glaube, es ist Odo Hölle vielleicht, ich weiß es gar nicht, da stehen immer mal aber Schnecken. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat sich natürlich nicht so richtig durchgesetzt, wie das ja immer ist bei Wörtern, die man gerne benutzen will, aber die es eigentlich nicht richtig gibt. So, dass, also es hatte schon irgendwie so eine Vorbildfunktion alles für uns, was ja absurd ist, weil es ja, wie gesagt, meistens um Außenseiterinnen geht.
Ich weiß gar nicht, ob das so absurd ist, weil du warst ja offensichtlich auch schon immer so ein Büchernerd. Und ich meine, keine Ahnung, wie es bei dir in der Klasse war, aber also ich war damit auf jeden Fall relativ allein auf weiter Flur, dieses sich so in Bücher und in Geschichten und in der Stadtbücherei irgendwie auskennen. Also die kannten mich auch alle in der Stadtbücherei mit Namen und so. Und dieses Gefühl, irgendwie im Außen zu stehen und alle anderen so zu beobachten und so, das kenne ich schon. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das so absurd ist, wenn man, also selbst wenn du halt mit einer Freundinnen-Clique da in die Schule, in die Stadtbücherei gegangen bist, dass man sich halt, also dass man Empathie hat für diese Außenseiter. Ich glaube, das ist ja auch eine Eigenschaft, die wir dann später in unserem Beruf irgendwie mitnehmen und die eine Grundvoraussetzung ist, dass wir beobachten und auch wenn wir nicht in der gleichen Situation sind, das verstehen und das irgendwie transportieren und übersetzen können, so wie du gerade gesagt hast, dass die Geschichte mit dem Ameisenbär zu dir gesprochen hat, auch wenn du dich gar nicht so empfunden hast und wenn du dich gar nicht gesehen hast. Oder bei mir die Geschichte mit dem Zwerg, wo ich verstanden habe, okay, da ist ein Mädchen, die hat irgendwie Trouble und der Weg daraus ist halt, sich einer fantasierten oder vielleicht auch nicht fantasierten Gestalt eines Zwerges anzuvertrauen. Und okay, das ist eine Möglichkeit, ne? Als jemand, der irgendwie selber gerade mit irgendwie Dingen gekämpft hat und so. Und also deswegen halte ich auch nach wie vor diese frühen Lektüren. Ich finde, alles, was wir jetzt die ganze Zeit reden, bestätigt das ja eigentlich, wie sehr uns das formt und wie sehr uns das Worte gibt und ein Verständnis gibt für unsere Welt und vielleicht eben auch tatsächlich irgendwie vorgeformt hat. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwie Schriftstellerinnen unser Berufswunsch war. Wir sind es ja irgendwie geworden. Aber zum Beispiel fand ich auch ganz süß, als du mir geschrieben hast, dass am Montag ist alles ganz anders für dich so wichtig war, weil du das immer erinnert hast oder dich irgendwie dem zugewandt hast, wenn du dich mit deiner Mutter gestritten hast. Also diese therapeutische Wirkung von diesen Büchern finde ich halt auch so unglaublich.
Ja, und das passt vielleicht auch zu dem Zwerg im Kopf oder auch bei Gretchen Sackmeier, wo die Eltern sich ja auch trennen. Oder generell gibt es oft einfach Streit unter den Eltern oder Emanzipationsprozesse von den Frauen, würde ich sagen. Ist auch so ein Thema, was man oft sieht, die ja oft irgendwie Hausfrauen sind oder zumindest zur Hausfrau gemacht werden, selbst wenn sie arbeiten. Ich glaube, dass all das irgendwie so subsumiert werden kann zu, ja, also auf jeden Fall so eine Autoritätskritik. So, es gibt nichts Heiliges in diesen Büchern, es gibt keine unfehlbaren Erwachsenen, so auf gar keinen Fall. Die sind genauso fehlbar wie alle anderen, die in den Büchern auftauchen. Und das ist natürlich sehr ermutigend, wenn man das als Jugendliche liest. Und ich glaube, dass es schon auch den Mut gibt, auch später keine literarischen Autoritäten in den eigenen Texten aufkommen lassen zu wollen. Ich will keine unfehlbaren Figuren in meinen Texten. So, ich will, dass die alle Ambivalenzen irgendwie haben. Dann wird es ja spannend. Oder wenn jemand die nicht hat, dann aus gutem Grund, dann hat sich die Figur das aber auch verdient oder so. Ja.
Das ist ein total schönes Stichwort, weil mir ist das so aufgefallen, als ich mir jetzt auch nochmal Maikäfer Flieg vorgenommen habe, also ihren autobiografischen Roman. Ich habe mir gestern Abend noch den Film reingezogen.
Den kenne ich ja gar nicht. Der ist recht neu eigentlich, ne?
Ich glaube aus den frühen 2000ern oder so. Okay, toll. Und es gibt bei uns auch wiederum in der Stadtbücherei, ich bin auch nach wie vor eine häufige Besucherin der Hamburger Bücherhallen inzwischen. Mhm. Und dann gibt es so ein Online-Filmportal, Filmfreund heißt das. Und da kann man, wenn man Mitglied in der Bücherei ist, aus einem riesengroßen Arsenal Filme streamen. Das ist gewissermaßen das intellektuelle Netflix. und da konnte ich mir gestern Abend noch Maikäfer Flieg anschauen. Und da ist mir aufgefallen, dass das, also was ja im Moment gerade so auch in den Debatten, auch nicht nur in der Literatur, sondern grundsätzlich in der Öffentlichkeit so immer wieder Thema ist, ist halt so dieses, der Anspruch auf was Absolutes und auf eben keine Ambivalenz, sondern auf totale Klarheit und damit auch irgendwie so auf moralische Richtigkeit und moralische Überheblichkeit mag man es vielleicht manchmal nennen, aber es gibt so wahnsinnig viele Parteien und Menschen und Stimmen, die für sich irgendwie beanspruchen, Recht zu haben in Dingen, also in vielen Fragen. Das geht ja in ökonomischen Fragen, über Fragen der Diversität, überall hin. Und bei Maikäfer Flieg ist mir aufgefallen, dass sie da einfach drauf scheißt. Also, und das finde ich fantastisch, weil es ist ja nun, also Maikäfer Flieg ist ja ihr autobiografischer Roman im Grunde genommen und es geht um die letzten Kriegsmonate des Zweiten Weltkriegs, wo sie so ungefähr 10 ist und sie mit ihrer Familie, ihrer großen Schwester, die werden in Wien ausgebombt und werden in so eine leerstehende Villa umgesiedelt und erleben da eben so das Kriegsende. Und in der zweiten Hälfte des Romans kommen die Russen und beziehen da auch Quartier in dieser Villa. Und es gibt auch einfach wahnsinnig viel Angst, auch dass der Vater gefunden wird, den sie zunächst mal verstecken, weil er desertiert ist. Und natürlich auch so vor Gewalt. Aber sie freundet sich halt an mit einem von den Soldaten, der da kocht. Das Buch heißt im Untertitel halt auch Maikäfer Flieg, Vater, das Kriegsende, Kohn und ich. Mm. Und Kohn ist halt dieser Soldat. Und diese überhaupt gar nicht thematisierte Ambivalenz der Frage, ob dieses Kind, ob das okay ist, dass dieses Kind jetzt mit diesem Soldaten aus dem Feindeslager eine Freundschaft schließt, das hat mich so berührt gestern, als ich das nochmal so vor mir gesehen habe. Ich dachte so, Mann, das brauchen wir doch gerade. Wir brauchen doch so Geschichten, in denen halt irgendwie keine Eindeutigkeit herrscht.
Ja, das ist wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass sie sich darum auch einfach nicht geschert hat. Also so, ich glaube, sie hat halt ihre Geschichte erzählt. Ne? Das ist ja sowieso erstmal so das eine, es war halt ihre Geschichte. Und es ist ja auch völlig klar, dass das so der autobiografische Roman war. Oder es hat ja auch eine Fortsetzung, ne? 2 Wochen im Mai war, glaube ich, der andere dazugehörige. Also jetzt mal unabhängig davon hat sie, glaube ich, auch weder vorher gedacht, so und damit zeige ich es euch mal, noch hat sie gedacht und jetzt mal irgendwie etwas Ungewöhnliches oder so. Ich glaube, sie hat halt einfach gemacht. Sie hat sich ihre Sachen angeguckt, sie hat ihre Überlegungen gehabt, sie hat ihre Schlüsse gezogen und dann hat sie es gemacht. Und ich glaube auch oft, dass sie schon auch durchaus ihre Meinung geändert hat. Ich glaube, oft sind ja Leute, die so sind, neigen dazu, dann auch nicht mehr ihre Meinung zu ändern. Ich glaube, so war sie nicht. Also ich finde so, gerade wenn man sich so Interviews anschaut, anhört, die sie gegeben hat, als sie so schon recht fortgeschrittenen Alters war. Also ich weiß, da gibt es so ein Interview, da sagt sie sowas wie, ja, sie hat ja irgendwann aufgehört, Jugendbücher zu schreiben, auch weil sie der Meinung war, sie versteht die Jugend nicht mehr, sie versteht nicht, in welcher Welt die sind. Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ja, ich sehe meine Enkelin, die halt irgendwie immer am Smartphone sitzt, ich weiß gar nicht, was sie macht, so, mein Telefon ist für mich zum Telefonieren. Und dann denke ich immer, das wird doch nie was aus der, und jetzt ist irgendwie Jahre später und aus der ist was geworden. So, es scheint irgendwie zu gehen. Und sie sagt das auch nicht mit so einem, so, und jetzt hört mir alle zu, hier kommt die Klarheit und Erkenntnis, sondern mit so einem Bewusstsein dafür, ich kann mich irren, aber ich gucke mir halt die Welt an, dann mache ich was, dann schreibe ich halt Bücher und ich kann mich doch noch irren, aber ich mache es halt so. Und ich glaube, so mit der Haltung schafft man es dann halt auch, solche Geschichten zu erzählen, die in kein Muster so richtig passen und die gerade deswegen so viel zusammenbekommen. Also gerade Maikäfer fliegt, weiß ich noch, dass, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Cover, das war, als mein Papa wegen irgendeiner Nichtigkeit wahrscheinlich nicht, aber irgendwas nichts Dramatisches im Krankenhaus lag. Und er hat es gelesen, es lag irgendwie so auf dem Nachttisch. Und meine Schwester hat ihm das irgendwie aus der Bücherei mitgebracht, als ein Buch, das ihn auch interessieren könnte. Und das finde ich, muss man eigentlich im Grunde auch erwähnen, wenn man gerade so die Unterschiede zwischen Erwachsenenliteratur und Jugendliteratur irgendwie benennt, dass es die ja oft auch gar nicht geben muss. Ich glaube, Maikäfer fliegt war für meinen Papa genauso ein wertvolles Buch wie für mich, und zwar an der Stelle nicht wegen Sprache lernen oder mit den Kindern bonden oder so, sondern einfach, weil es ihn eben auch abgeholt hat, da wo er war. Und ich glaube, dass es auch oft eigentlich Erwachsenenbücher gibt, die die Kinder total mitnehmen können. Die Kinder total, also Kinder, so wie ich als Neunjährige irgendwie auch Christine Nösslinger gelesen habe, obwohl das eigentlich für mein Alter schon zu weit war, ich glaube, ich schon noch Erwachsenenbücher hätte lesen und was mitnehmen können. Und das würde ich jetzt so als These in den Raum werfen, dass wenn man sich nämlich um nichts schert und solche Geschichten erzählt, die eigentlich nicht in Schemen passen, dadurch viel, viel mehr Leute erreicht. Das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja für alle Leute irgendwie gleich absurd oder ambivalent oder was auch immer.
Ich mag halt auch, ich habe auch in ihre Autobiografie oder diesen autobiografischen Band, der heißt Glück ist was für Augenblicke, Erinnerungen heißt das, und das ist, glaube ich, sind Aufzeichnungen. Also sie hat diese Lebenserinnerungen jemandem erzählt, die das dann aufgezeichnet hat. Und da ist mir auch aufgefallen, wie, also das hast du vorhin irgendwann mal gesagt, dass dieses doch auch tatsächlich fast ein bisschen nüchterne sie auch auszeichnet, im Gegensatz zu beispielsweise Astrid Lindgren, wo eben auch so viel Fantasie und so viel ein bisschen so magische Utopien immer eine Rolle spielen, auch wenn ganz viel anderes darunter liegt, also was man als Kind ja auch versteht, ne? Also dass so viel Traurigkeit auch in den Büchern mitschwingt, auch wenn das alles von außen so hübsch aussieht. Und bei einer Stelle in diesem Erinnerung musste ich total schlucken, weil sie erzählt, also Nösslinger jetzt, sie bekommt relativ jung ihr erstes Kind, mit einem Mann, den sie nicht später heiratet oder nur ganz kurz mit ihm zusammen ist, und beschreibt das alles erstmal relativ nüchtern. Das, was am meisten hervorsticht, ist, dass ihre Mutter sich total freut, zu der sie eigentlich ein sehr schwieriges Verhältnis hat, und dann stirbt dieses Kind nach einer Woche an einem angeborenen Herzfehler. Und in diesem Buch nimmt das exakt einen halben Absatz ein und kommt später überhaupt gar nicht mehr vor. Also sie erzählt dann von ihren weiteren Kindern, zwei Töchter, die sie dann hat, und ihrem weiteren Lebensweg. Und ich meine, man muss ja jetzt auch gar nicht immer wieder Dinge neu aufnehmen oder nochmal einordnen, aber es passt so ein bisschen zu dem, was du gerade sagst. Also so, das Leben passiert halt, und ich erzähle das und ich bewerte das nicht. Und das, was ich jetzt dazu gefühlt habe, ja, das war vielleicht damals so, aber kann ich jetzt mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, spielt auch eigentlich keine Rolle, weil es war nur das Erlebnis als solches, und ob mich das jetzt geprägt hat oder nicht, weiß ich eigentlich gar nicht. Und das finde ich so toll auch, also weil mich das, es hat mich halt auch so ein bisschen an meine Großmutter oder meine Großeltern erinnert, die, also wir werfen ja diesen Großelterngenerationen ganz oft vor, dass sie so weit weg von ihren Emotionen sind oder waren, weil sie einfach nicht so Platz dafür hatten, wenn man sich anschaut, was die auch durchgemacht haben. Und eigentlich, finde ich, kann man total was davon lernen, von diesem leicht nüchternen Blick auf die Dinge in dieser Zeit, in der alles so wahnsinnig hochkocht. So.
Ja, ja, das stimmt. Und was bei Nösslinger ja dann aber auch wirklich sehr, sehr auffällig ist und was wir noch gar nicht so richtig benannt haben, ist, dass zu dieser Nüchternheit immer so ein Wahnsinnshumor dazu kommt. Das ist ja unglaublich lustig alles. Also ich habe jetzt auch, als ich nochmal in diese Bücher reingeguckt habe, ich habe einfach auch so oft gelacht. So, das ist wirklich auch so ein großartiger, spitzer, sehr sauberer Humor, also sauber im Sinne von, der ist spitz und klar, nicht der wäre irgendwie angenehm oder so, der ist ja eher meistens böse. Und das ist vielleicht wieder das Hoffnungsspende, was ihr in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, sagt. Dass sie selber harte Sachen durchgemacht hat, also auch diese Kriegskindheit, dass sie eigentlich auch die Abgründe von Menschen gesehen hat. Auch das ist ja was, was sie beschäftigt. Sie hat halt gesehen, wer ist hier Nazi. So, sie weiß aus erster Hand, wie schnell Menschen zu grauenhaften Monstern werden. So, das war ja auch was sie immer klar benannt hat. So Menschen, die einfach von heute auf morgen einfach böse wurden. Und das können Menschen. Und das hat sie denen ja auch überhaupt nicht verziehen oder so, sondern das hat sie ja auch irgendwie so ganz klar benannt. Und ich glaube, das ist aber der Moment, dass irgendwie Optionen wieder öffnen oder Sehnsucht geben, das, was ihr wichtig war für Kinder und Jugendliche, ganz viel durch den Humor passiert ist. Und das sind manchmal ein Satz, der besteht vielleicht auch nur aus 5 Wörtern. Und er ist so an eine Szene drangehangen. Und es ist einfach großartig. Es ist so lustig, auch Interviews mit ihr sich anzugucken und so alles, also alles, was man bei YouTube findet, das ich frage mich dann immer, wie lustig sie es selber fand, weil ich habe den Eindruck, dass sie es selber auch lustig fand. Ich habe mal, also eine ganz andere Autorin jetzt, Elfie Donnelly, die ja Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfunden hat, hat auch mal dazu Stellung bezogen, warum sie irgendwann das nicht mehr selber geschrieben hat. Ne? Also sie hat das jahrelang selber geschrieben, die Drehbücher, oder wie nennt man das dann bei Hörspielen? I don't know. Hat es dann aber irgendwann abgegeben und sie hat es begründet mit, die Figuren haben nicht mehr zu mir gesprochen. Und am Anfang, als ich Benjamin Blümchen geschrieben habe, habe ich Tränen gelacht. So. Und ich sehe das so richtig vor mir, weil diese alten Benjamin Blümchen-Folgen sind auch so lustig. Und dass Elfie Donnelly da saß und sich einfach kaputt gelacht hat über ihre eigenen sehr absurden Ideen. Und so ähnlich habe ich es mir eigentlich immer auch bei Christine Nussbinger vorgestellt. Und dass sie dabei überhaupt nicht gedacht hat, haha, das lesen dann die Kinder und lachen auch, sondern dass es vollkommen cool war, selber drüber zu lachen und sich den Gag irgendwie noch zu erlauben.
Ich glaube, das macht aber auch all diese Bücher aus, also oder diese Geschichten, also sowohl Benjamin Blümchen als auch Bibi Blocksberg, die ich ja auch total geliebt habe, als ich klein war oder jünger war, und Nöstlinger und Lindgren und wie sie nicht alle heißen, dass sich keiner von denen stellt sich halt über die Kinder.
Ja, genau.
In den Geschichten. Also, sondern man hat nie das Gefühl, und das ist, glaube ich, schließt auch wiederum an das an, was du vorhin gesagt hast, man wird halt nicht belehrt, man hat nicht das Gefühl, man bekommt den Zeigefinger vorgehalten und gesagt, so liebes Kind, also so diese Klassiker wie so Struwwelpeter oder so, was man irgendwie früher auch manchmal angetragen bekommen hat, dass man in sehr grausigen Geschichten irgendwie beigebracht kriegt, dass man besser aufräumt, weil sonst kommt irgendwie der böse Mann und holt dich ab oder irgendwie sowas.
Oder eben in sehr braven Geschichten, wie man zu sein hat, nämlich so wie bei Nesthäkchen zu sein. Also ne, ich glaube, das kam so nach der Struwwelpeter.
Wobei ich sagen muss, Nesthäkchen finde ich manchmal ein bisschen zu Unrecht, wird das so abgetan, weil ich habe Nesthäkchen auch total geliebt. Meine Oma hat mir das auch immer irgendwie angetragen, weil die hatte auch durchaus ein bisschen was Anarchisches so. Also im Rahmen mit Sicherheit, aber zum Beispiel erinnere ich mich, es gab ja dann auch so diese ZDF-Serie dazu. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Episode, wo sie bekommt zum Geburtstag so Regenklamotten, also irgendwie so Gummistiefel und so ein Regencape und einen Regenhut und findet das total toll und ist super glücklich. Jetzt hat sie aber leider im Sommer Geburtstag, aber sie will unbedingt diese Regensachen anziehen. Und dann hat ihr Papa hat im Büro ein Barometer hängen und dann fragt sie ihn irgendwie, was ist mit dem Barometer und wann kommt denn der Regen? Und der Papa erklärt ihr dann, wenn das Barometer fällt, dann regnet es. Und sie sieht dann immer, wie der Papa manchmal so ein bisschen an dieses Barometer klopft, damit das irgendwie sich bewegt. Und dann stellt sie sich in einer unbeachteten Moment, stellt sie sich auf einen Stuhl und klopft an dieses Barometer und das fällt runter. Und sie freut sich total und denkt sich, jetzt fängt es an zu regnen gleich. Und irgendwie will jetzt diesen Regen so selber irgendwie produzieren, damit sie endlich mit diesen Regenklamotten irgendwie rausgehen kann und so. Und das finde ich super, also dass sie jetzt halt da nicht brav sitzt und wartet, sondern dass sie einfach sagt, so, ich mache das jetzt selber, ich klopfe jetzt so lange, bis das Ding runterfällt, weil Papa hat gesagt, wenn das Barometer fällt, fängt es an zu regnen.
Ja, sehr lustig.
Das finde ich schon irgendwie schön. Ich mochte zum Beispiel auch den Trotzkopf wahnsinnig gerne, als ich jung war. Das ist ja auch leider so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Kenn ich auch nur als Serie. So, das waren diese ZDF-Serien, ne? So.
Genau. Ja. Ja gut, ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Ich glaube, das spielt manchmal auch ein bisschen eine Rolle in dem, was irgendwie so in der Zeit dann noch so irgendwie in Mode war. Apropos in Mode, glaubst du, dass sie, weil das war nämlich zum Beispiel auch eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, als ich in die Bücherei gegangen bin, um mir irgendwie die Nöstlinger-Titel auszuleihen in der Vorbereitung. Diese ganzen etwas mehr auf die, also zum Beispiel ein Zwerg im Kopf gab es gar nicht in der Bücherei. Mhm. Auch das Buch Am Montag ist alles anders gab es nicht in der Bücherei. Und Gretchen Sackmeier gab es nur noch als Audiobuch. Mhm. Glaubst du, dass, also zum Beispiel Cornelia Funke und Harry Potter und so, die stehen da alle ganz prominent. Mhm. Auch Astrid Lindgren ist komplett vorhanden. Und jemand, den ich auch wahnsinnig gerne gelesen habe, Peter Hertling, den gab es auch noch da. Glaubst du, sie ist so ein bisschen aus der Mode gekommen?
Also den Eindruck hatte ich jetzt, als ich sie dann zum ersten Mal in meinem Leben mir wirklich als Autorin angeguckt habe und durchgelesen habe und so weiter, gar nicht. Also da habe ich eher so gedacht, wow, ist die Fame, hat die ein Standing, hat die Fans. Also das, was mir selber eigentlich nie klar war, weil ich ja gedacht habe, Dinge, die in Hermeskeil stattgefunden haben, die haben im Rest der Welt überhaupt keine Bedeutung, weil es ja für viele Dinge auch einfach zugetroffen ist. Da hatte ich so gar nicht das Gefühl, dass das so ist. Ich habe so eher den Eindruck, dass sie so unfassbar viel geschrieben hat. Das ist ja unglaublich viel. Das ist ja so eine super lange Liste.
150 Bücher habe ich irgendwo gelesen.
Wie viel hast du gelesen?
150. Unglaublich, ja.
Wow, ja, richtig krass. Ich war selber auch total baff, wie viel davon unsere Bücherei hatte. Also ein Regal kam jetzt nicht so wahnsinnig viel vor, aber es war schon sehr viel. Und dementsprechend habe ich auch einfach viel von ihr gelesen. Und ich habe dann so ein bisschen gedacht, wenn man so viel hat und jetzt nicht so ein Meisterwerk oder so, dann führt das vielleicht zu. Also weißt du, du sagst jetzt, der Zwerg im Kopf, das klingelt bei mir irgendwie, habe ich aber, glaube ich, nie gelesen, kann ich mich nicht dran erinnern, war wahrscheinlich irgendwie als Buchtipp auf der letzten Seite von einem anderen Nöstlinger-Buch oder so, dass sich das vielleicht so ein bisschen zerfasert, weil es eben einfach so wahnsinnig viel ist. Aber, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es in Österreich nochmal eine ganz, 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 ganz andere Kiste ist als jetzt hier in Deutschland. Aber ich hätte das zumindest nicht. Ich weiß es aber auch nicht so richtig, weil, also jetzt, wo du sagst, es stimmt schon, wenn ich jetzt Buchhandlungen mir anschaue und ja schon auch manchmal für befreundete, verwandte Kinder und Jugendliche Bücher kaufe, dann springen die mich jetzt wirklich nicht an. Das ist eine spannende Frage, ich weiß es nicht.
Es ist, also das ist sowieso ganz spannend. Was gibst du denn weiter? Gibst du schon irgendwas weiter so an Freunde, Bekannte, Familienkinder, so...
Ja, also ich habe jetzt gerade Maikäfer Flieg verschenkt. Also ich habe es dann, es gibt ja auch andere Wege, an Bücher zu kommen, als in die Buchhandlung zu gehen, das zu kaufen, was ausliegt. Ich mache das schon, ich überlege immer so ein bisschen, was war für mich in dem Alter wirklich wichtig? Also was hat mich wirklich bewegt? Und kaufe das oft, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass das so Kinder voll oft so sich so geehrt fühlen, weißt du, wenn man sagt...
Süße.
Ja, und das war mir, das mochte ich so gerne, weil, Punkt, Punkt, Punkt und so. Also wenn man es irgendwie auch begründen kann, dass ich frage dann grundsätzlich nie, wie fandest du es denn, ne? Weil ich will da nicht so eine blöde Drucksituation draus machen. Aber das irgendwie so mitzugeben und mein Gott, ob sie es lesen oder nicht, ist ja nicht mein Problem. So. Das mache ich schon gerne, aber ich finde es auch immer schön zu gucken, was gibt es Neues und was wird darüber geschrieben und merke dann, dass ich selber nicht drum rumkomme, so einen pädagogischen Auftrag bei Büchern doch mitzuschenken. Also eben nicht im Sinne von, in dem Buch lernst du, wie du sein musst und sein sollst, sondern im Sinne von, ich schenke dir jetzt nichts, wo ich der Meinung bin, da hast du am Ende eigentlich nur Luft irgendwie von bekommen. Und ich glaube, dass es da sehr viel gibt. Ich glaube, dass Bücher im Moment auch oft sehr schön aussehen, sehr glitzerig, bunt aussehen und eigentlich am Ende unzufriedene Kinder hinterlassen. Weil Kinder ja auch merken, wenn die Geschichte eigentlich nicht viel Substanz hatte und nach einem Schema verläuft, dass sie sehr schnell verstehen. Also ich glaube, dass das sehr frustrierend sein kann, auch gerade für Kinder, die eigentlich einen hohen Anspruch an Geschichten stellen, vollkommen zurecht. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz cool, mich zu informieren, was gibt es irgendwie an Büchern, die vielleicht auch historisches Wissen weitergeben. Das finde ich auch immer wichtig. Einmal wegen des historischen Wissens, andererseits aber auch, um zu verstehen, wie Historie und Figuren zusammengehören. Also da war Klaus Cordon für mich immer wahnsinnig wichtig.
Für mich auch, ja. Total. Ich habe die stehen auch, glaube ich, alle noch in meinem alten Kinderzimmer, diese ganz wichtigen. So über. Ach, guck mal, da stehen sie auch bei dir.
Und das, genau, die sind alle, wo sind sie denn? Da oben.
Da oben.
Da oben im Regal hinter mir.
Bei mir kriegt ja jedes Kind, was irgendwie geboren wird im Freundes- und Familienkreis, also wirklich so zur Geburt, als erstes Buch kriegt er das kleine Ich bin ich. Das ist, finde ich halt mega. Das ist so, also es ist, ich glaube, bis heute das wichtigste Buch für mein ganzes Leben.
Oh, ist so schön. Ja, ich warte immer darauf, dass meine befreundeten, verwandten, verschwägerten Kinder alt genug sind, damit sie Little Women bekommen können, natürlich. Und das ist auch, das war jetzt lange irgendwie ein bisschen schwierig mit Übersetzung. Das hat sich jetzt zum Glück rasant geändert.
Durch aber die so Verfilmung, manchmal durch die neue.
Also irgendwie ewig zu so und zu denken. Oder dann werden, warum auch immer, in der deutschen Version die Figuren, werden der Namen getauscht. Was soll denn das eigentlich? So, ja, aber das ist so mein, das sollt ihr mitkriegen.
Ja, das ja, war, nicht, ja. Entschuldige.
Ich wollte nur sagen, ich weiß gar nicht, wie cool das ist, dass ich so meine, ich habe es geliebt und jetzt gebe ich dir, liebst auch so, dass ich das so mitgebe. Aber ist ja, Kinder suchen sich ja eher, wenn es sagt, selber aus.
Aber ich finde das total schön, weil, also ich weiß ja, wie das bei mir war, wenn jemand aus dem Erwachsenenumfeld mir irgendwas gegeben hat, was bei denen halt irgendwie wichtig war. Also das hat sich weniger um Bücher gehandelt, sondern halt tatsächlich auch so, die Klamotten zum Beispiel, weiß ich, dass wenn dann irgendwie meine Tante irgendwie gesagt hat, so, oh ja, die Weste, die hatte ich irgendwie, boah, das war super, die hatte ich irgendwie an, irgendwie und dann dachte ich, oh geil, jetzt fühle ich mich voll erwachsen, weil ich irgendwie so die Weste von meiner Tante anhabe und so.
Dann wird man so beschützt von der Weste.
Also ja, ich voll, und man voll, fühlt sich ja halt geehrt, was du gesagt hast. Ja. Ne? Es ist so ein Weitergeben von, ja. Von so einem Staffelstab und irgendwie finde ich ja auch, dass halt diese ganze, dieses Aufrechterhalten von so einem Zirkel, also wo wir uns auch als Schreibende irgendwie verorten mit dem, also alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, passt ja eigentlich dazu, weil es so wichtig ist, was diese Dinge uns gegeben haben. Ne? Also da hast du auch dieses Geben, was wenn dir halt jemand ein Buch gibt oder eine Weste gibt und so und das Buch als solches, also die Autorin Nöstlinger, Louisa May Alcott, Lindgren, so, die geben dir ja was. Und das sind Geschenke, ne? Also Geschenke für deine Haltung gegen die Welt und für dein Intellekt und für dein Herz und so. Und das macht ja was mit einem, ne? Das macht was mit deinem Selbstbewusstsein und womöglich ja auch irgendwie mit deinem Berufswunsch dann oder mit dem, was du dann später auch irgendwie damit anfängst und so. Eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die ich aber finde, also was ich unglaublich gern noch kurz ansprechen will, ist ja so, also ich habe tatsächlich auch gerade, als ich so nochmal auf Maike Verfliegt geschaut habe und auch so auf ihre Erinnerungen und dann habe ich mir so nochmal bewusst deine zwei Bücher ins Gedächtnis gerufen, habe ich mir eingebildet zu denken, ja, irgendwie verstehe ich die Linie. Also ich verstehe, dass Christine Nöstlinger so wichtig für sie war, mit dem, was wir jetzt von dir lesen können. Und vor allem dein zweites Buch jetzt, Die drei Kameradinnen, ist ja extrem politisch. Und Nöstlinger war ja auch bis zu ihrem Tod politisch extrem engagiert. Sie hat sich wahnsinnig gegen Rassismus engagiert. Sie hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass so ein Gender Pay Gap geschlossen wird, auch in Österreich und so. Und aber das ist bei dir wahrscheinlich eher unbewusst, ne? Dass da irgendwas eingesogen worden ist.
Ja, das ist mit Sicherheit unbewusst und dann aber auch wieder total plausibel, glaube ich. Also so, Nöstlinger ist ja auch in einem Arbeiter sozial eher finanziell schwach aufgestellten Viertel aufgewachsen und eben mit sehr linken Eltern zusätzlich. Und das war bei mir natürlich in einer vollkommen anderen Zeit vollkommen anders, irgendwie ähnlich. Und ich glaube schon, dass man auch als Kind unterbewusst merkt, dass das hat irgendwie was mit mir zu tun. Ich fühle mich da abgeholt. Und auch so die, also sie hat jetzt, glaube ich, nicht unbedingt von Familien geschrieben, die finanzielle Sorgen hätten oder so, aber das waren keine, das war eben nicht diese Bilderbuchidylle, diese Geschichten, die grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass die Kinder alle Gegenstände haben, die man braucht, alle Zugänge haben, die man braucht, sondern die lebten halt in Wohnungen. Das gab es nicht so häufig in Geschichten, dass die Figuren einfach in Wohnungen leben. Bei Nöstlinger leben sie einfach in Wohnungen. Und das, also natürlich, das spielt halt auch in Wien, wo sollen die auch sonst wohnen? Es gibt da natürlich nicht so viele Optionen. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mich in diesen Geschichten so wahnsinnig zu Hause gefühlt habe, weil für mich waren zu Hause eben Wohnungen und nicht irgendwie ein Haus, nicht irgendwie ein Garten. Und das, ich glaube, allein alle Geschichten, aus denen ich gezogen habe, da hat jemand seine Familiengeschichte aufgeschrieben, haben eine Wahnsinnsanziehungskraft auf mich als Kind gehabt. Und zwar eine unglaubliche Anziehungskraft. Also deswegen war Little Women so wichtig. Also Lisa May Alcott ist quasi die zweite Tochter dieser vier Schwestern. Sie hat die Geschichte ihrer Familie aufgeschrieben. Es ist auch vollkommen klar in dem Buch selbst, dass die zweite ja schreibt. Also Jo March ist die Schriftstellerin der Familie. Hat so eine Anziehungskraft für mich. Also deswegen habe ich ja jedes Weihnachten gelesen. Oder ich habe auch neulich als Hitler das rosa Kaninchenstahl verschenkt. Und dann habe ich auf einmal wieder vor Augen gehabt, wie ich als Kind dieses Buch zufällig auf dem Schreibtisch meiner Schwester gefunden habe, einfach so angefangen habe und nicht mehr aufgehört habe und es gelesen und gelesen und gelesen habe und das für mich so eine Wahnsinnsstärke gegeben hat. Am Ende hat die Figur einen Schulaufsatz zu schreiben und sie schreibt darüber, wie ihr Vater alleine geflüchtet ist. Erstmal, die Familie kam nach, dass sie sich vorgestellt hat, wie es dem Vater gegangen sein muss, was der Vater für Ängste gehabt hat. Und sie schreibt das in der neuen Sprache, die sie extra lernen muss. Und ich hatte das all die Jahre gar nicht auf dem Schirm. Und die Geschichte von Judith Kerr ist natürlich eine vollkommen andere als die meiner Eltern. Also das muss man ja irgendwie immer betonen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Mir geht es nicht darum zu sagen, es wäre vergleichbar. Mir geht es darum zu sagen, ich habe für mich mitgenommen, da wo ich bin, da wo ich stehe, da können auch Geschichten draus werden. Und Mädchen setzen sich hin und schreiben die Geschichte ihrer Familie auf. Mädchen werden irgendwann erwachsen und schreiben die Geschichte auf. Und ich kann diese Bücher am Ende in der Hand halten und lesen. So, diesen Effekt hatte das ganz, 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 ganz stark auf mich. Und da bin ich auch extrem froh, weil ich glaube, man braucht verschiedene Sachen, um irgendwann so den Move zu machen, zu sagen, ich schreibe jetzt und das, was ich schreibe, könnte andere interessieren. So, ich glaube, da reicht nicht irgendwie dieses Buch oder das Buch, sondern es ist immer eine Summe von Dingen. Aber ich bin sehr froh, dass ich zumindest diese Teile in meiner Summe mit drin hatte.
Das ist so schön, was du gerade gesagt hast. Auch so über Little Women, was ich noch nie gelesen habe tatsächlich. Ne? Also in den 90ern gab es schon mal so eine Verfilmung mit Susan Sarandon und Winona Ryder. Die kannte ich halt, weil Winona Ryder natürlich so das It-Girl meiner Generation war.
Ja, ich war auch sehr verliebt in sie, das verstehe ich sehr gut.
Total, also auch in dem ja jetzt irgendwie wirklich sehr schlecht gealterten Film Reality Bites. Also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass so Filme, mit denen man so tolle Assoziationen hat, dass die so wahnsinnig schlecht gealtert sind und man sich die echt nicht mehr angucken kann, ohne zu denken, so, das ist irgendwie nicht so richtig gut. Was mit den Vorbildern, also das mit den Vorbildern finde ich total schön, dass du das sagst, weil mir auch jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch und auch grundsätzlich, wenn ich mich mit anderen Kolleginnen und so austausche über unsere frühen Vorbilder und Einflüsse. Mir fällt dann immer ein, so ein Interview, was ich mal mit Susan Sontag gelesen habe, die dann behauptet hat, ich sage jetzt absichtlich behauptet, dass sie so mit 5 das erste Mal die Ilias gelesen hat und mit 10 den Zauberberg und dass sie dann Thomas Mann einen Fanbrief geschrieben hat und so. Und ich weiß, dass ich war relativ jung, als ich das mal gelesen habe, also im Anfang vom Studium vielleicht, also so Anfang 20. Und mich hat das damals total eingeschüchtert, weil ich das wirklich geglaubt habe.
Ja, was soll man denn auch sonst tun, als den Leuten zu glauben, was sie behaupten?
Und dass du dann natürlich sofort denkst, so, oh mein Gott, okay, ich kann natürlich nie Schriftstellerin werden, weil ich habe ja den Zauberberg überhaupt erst in der Schule mal gelesen und ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob ich ihn verstanden habe.
Ich habe ihn nicht mal angefangen.
Ich muss gestehen, dass ich ihn jetzt, ich habe ihn 2020 mir nochmal vorgenommen, als wir im Lockdown saßen, also so im Sommer, im ersten Pandemiesommer und ich habe wahnsinnig gelacht, also das passt jetzt natürlich überhaupt gar nicht in unser Frauenthema hier, aber es lohnt sich da, also ich als Lektorin würde ich jetzt sagen, kürzen wir mal 400 Seiten, aber also dieses Gefühl vom irgendwo festsitzen und warten, wie die Zeit vergeht, also viele haben ja die Pest dann gelesen, ne? Ich habe dann den Zauberberg gelesen, da habe ich gedacht, ah ja, das ist irgendwie auch eine ganz gute Lektüre. Du hast noch ein Gedicht von ihr. Möchtest du das abschließend nochmal vorlesen für uns?
Ja, aber eigentlich wolltest du nicht noch zu Ende bringen, was du dann gemacht hast mit Susan Sontags sehr hohen Maßstäben, was man gelesen hat, oder war es schon zu
Ende? Ich habe trotzdem geschrieben.
Ah, sehr gut. Gut, danke dir.
Nein, ich habe, also diese Geschichte mit den Vorbildern, deswegen freue ich mich einfach, dass wir über realistische Vorbilder reden können, die so wahnsinnig wichtig sind und deren Wichtigkeit auch tatsächlich einfach gar nicht in irgendeiner Form überbewertet werden kann. Und dass wir nicht weder als Frauen oder als junge Mädchen oder als Kinder nicht schon mit 5 Jahren Thomas Mann lesen müssen, um zu denken, wir können Schriftstellerinnen werden, sondern dass halt so eine Madita oder so eine Ronja oder so ein Gretchen Sackmeier oder so eine Louisa May Alcott, also so ein Joe March, uns halt irgendwie ein Bild geben kann und Worte geben kann für so ein Verlangen und für so einen Wunsch und für so ein, dafür, dass es halt realistisch ist, ne? Dass es nicht nur ein Traum ist.
Und ich finde dabei auch wichtig, dass es völlig egal ist, welche Bücher das dann waren oder welche Geschichten das waren, die uns da so mitnehmen konnten. Also weil Louisa May Alcott, Little Women, ich habe das so verschwiegen, weil ich dachte, das kennt eh kein Mensch. Also selbst die 90er-Jahre-Film kannten Leute einfach in meiner Kindheit nicht so richtig oder Jugend. Und jetzt hat das Ganze natürlich wieder einen, also in den USA sowieso anderes Thema, aber jetzt in Deutschland nochmal so einen Hype bekommen wegen der Neuverfilmung nochmal. Und so, dass ich das jetzt einordnen kann. Aber es wäre auch voll okay gewesen, wenn dieses Buch, das so wichtig für mich war, dass ich es jedes Jahr gelesen habe, einfach der totale letzte Scheiß schon wäre, der seit Jahren nur noch antiquarisch zu erhalten ist und den alle hassen. Das wäre auch okay. So, es hat ja was mit mir gemacht. Also ich finde es immer so schade, dass man dann immer denkt, erstens, man müsste mit 5 die Ilias gelesen haben. Zweitens, es müsste halt die Ilias sein und nicht einfach irgendwas, was vielleicht keiner kennt oder keiner mag.
Ich finde es sowieso blöd, immer zu bewerten, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, ne? Also das ist so, ist doch schön, dass sie überhaupt lesen und dass sie ein Gefühl für dieses Erlebnis entwickeln, weil Lesen, also gut, vielleicht müssen wir das auch sagen, aber ich fühle das wirklich so, dass Lesen ist einfach ein völlig anderer Akt, als sich halt so eine Serie reinzuziehen oder sowas, weil du selber in Dialog gehst mit irgendwas und du fängst an, dir Dinge vorzustellen und hast Bilder im Kopf und kriegst ein ganz anderes Gefühl für Stimmen und weiß ich nicht, also das ist einfach ein anderes Erlebnis, eine andere Form von Beschäftigung, die was anderes mit dir macht. Mhm. Und wenn es dann halt ein Groschenroman ist oder was auch immer oder eben die Ilias, dann ist es ja auch wurscht. Also ja, Hauptsache, voll. Du hast den Zugang dazu irgendwie gemacht.
Voll, ja.
Okay. Lies doch uns mal vor.
Ein Gedicht, Liebes Christkind heißt es. Das ist in dem Band Fröhliche Weihnachten, Liebes Christkind. Und das ist vielleicht ganz schön, da noch reinzuhören, weil das eben das Sozialkritische auch ganz schön zeigt, was bei ihr wirklich auch, finde ich, ähnlich wie der Humor so sehr, sehr wichtig ist. Liebes Christkind, deine Absichten sind sicher die besten. Und was du so bringst zu den Festen, ist wirklich sehr reichlich und ganz wunderbar, bloß falsch verteilt, wenn nicht ungerecht gar. Du kommst halt nur einmal im Jahr und da ist es doch sonnenklar, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wer was braucht und zu wem was passt. Drum kriegen die, die schon alles haben, von dir noch sackweise sündteure Gaben und wer arm wie eine Kirchenmaus, geht leider meistens leer bei dir aus. Du hättest es sicher gern umgekehrt. Also sei dahingehend von mir belehrt, was du bisher an Nachbars Evi verschwendet, hättest du besser gerechterweise mir gespendet. Nachbars Evi hat 100 Bücher, liest aber keines. Ich würde gern Bücher lesen, habe aber nur eines. Puppen hat die Evi mindestens 10. Die können Pippi machen und selber gehen. Meine einzige Puppe hat unser Hund zerrissen, Arme und Beine auf 1000 Fetzen zerrissen. Das hat er garantiert nur, weil er ewig Hunger hat. Bei uns wird nämlich nicht mal das Hundevieh satt. Und die Mama sagt, für neue Spielsachen kann sie nicht auch noch Schulden machen. Statt Nachbars Evi die 11. Puppe zu schenken, solltest du endlich an mich einmal denken. Auch wenn es dir Nachbars Evi schwer übel nimmt, bring heuer einfach zu Tür 7, was für Tür 8 bestimmt. PS, kann diesen Brief ja nicht zu dir raufschicken, drum werde ich ihn an die Nachbartür picken, wo du ihn, wenn du kommst, auf alle Fälle sehen musst. Also nimmer sagen kannst, das habe ich ja nicht gewusst. Das ist schon sehr traurig, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich fange gleich an zu weinen.
Ja, ich auch nicht gedacht. Aber es ist halt trotzdem auch so schön, weil das hat halt diese, es ist trotzdem so eine selbstbewusste Sprecherin. Hm. Oder Sprecherin, weiß mir nicht. Aber da ist kein sich Laben drin, in Selbstmitleid zerfließen, die eigene Würde irgendwie zurechtbiegen müssen oder sich selber behaupten zu müssen. Es ist einfach so eine selbstbestimmte Art zu sprechen, bei der der eigene Wert vollkommen klar ist. Der steht auch gar nicht zur Diskussion. Und deswegen finde ich es dann nicht nur traurig, sondern halt auch schön.
Ja, es ist wunderschön, weil es auch so ein, also ganz selbstbewusst sagt, ich hätte gerne und es steht mir eigentlich auch zu.
Ja, du hast es falsch gemacht, ey.
Ja, also du bist ungerecht. So. Ja. Also so ein kindliches Gefühl von Gerechtigkeit, ja, was man ja, glaube ich, immer als Kind hat, ne? Und das wird einem irgendwann ausgetrieben, wenn man so sozialisiert wird oder so. Und es ist so schön, dass einem das dann da so weitergegeben wird. Was für ein schöner Text. Danke, dass du den rausgesucht hast.
Sehr gerne.
Voll schön. Shayla, jetzt haben wir ganz lange gesprochen. Ich danke dir voll für dieses wahnsinnig schöne Gespräch.
Ja, gerne. Ich danke dir. Du hast ja dazu geführt, dass ich mir erstmal diese Bücher alle wieder gekauft habe. Ich hatte die nämlich ja nur in der Stadtbücherei. Ich musste die mir jetzt wieder zulegen, weil ich sie plötzlich sehr vermisst habe. Und also ich kann dir wirklich nur danken für deinen Podcast und dafür, dass ich jetzt an dieser Stelle nochmal so eine kleine Reise in meine literarische Vergangenheit machen durfte. Das hätte ich, glaube ich, sonst nicht gemacht, aber ich habe es sehr genossen.
Ich finde es total schön. Ich fand es auch schön, dass du mir erstmal direkt das Bild geschickt hast, als diese die Bücher alle angekommen sind, die du dir bestellt hast.
Wie so. Wirklich, als ich so ein kleines nachdenkliches Weihnachten.
Voll schön. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob du irgendwann mal ein Kinderbuch schreibst. Ich kann es mir irgendwie gut vorstellen.
Ja.
Wer stimmt. Weiß, vielleicht passiert das irgendwann mal.
Ja, es ist so viel Respekt da. Also wegen der großen, großen Könige und Königinnen, die das so gut gemacht haben.
Dem großen Schatten, den die alle werfen. Ne? Ja, es geht mir genauso. Gleichzeitig sind wir in diesem Schatten wunderbar gewachsen. Ne?
Stimmt. Aber ich würde lieber ein schlechtes Buch für Erwachsene schreiben, als ein schlechtes Buch für Kinder.
Auf jeden Fall. Also ich möchte Kinder eigentlich nie enttäuschen. Weil
Nee.
Also mit Geschichten auch nicht. Das, ja. Ich weiß selber noch, wie das war, wenn man mir eine schlechte Geschichte erzählt hat als Kind. Das habe ich überhaupt gar nicht verziehen. Das fand ich blöd.
Ja.
So.
Zu Recht.
Shayla, meine Liebe, ich danke dir ganz doll.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Bald, ciao.
Das war eine neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der fantastischen Shayla Basiar und ihrer großen Liebe zu Christine Nöstlinger, der österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin. Alles, worüber wir gesprochen haben, sämtliche Links und Tipps findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt. Außerdem freue ich mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt, sofern euch der Podcast gefallen hat. Und beim nächsten Mal habe ich dann die großartige Stefanie de Velasco aus Berlin zu Gast, die uns die amerikanische Schriftstellerin Octavia Butler nahebringen wird. Mein Name ist Rasha Hayat, Autorin, Übersetzerin, Literaturaktivistin und Podcast-Host von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.